Ja, ihr Lieben, ich möchte vor der Predigt ein paar Vorbemerkungen, zwei Vorbemerkungen machen. Zum einen die, die vor 14 Tagen an der Weihnachtsfeier im Kolbinghaus gewesen sind, denen wird das ein oder andere heute bekannt vorkommen. Ja, ich habe mir erlaubt, das Thema und die Predigt ein wenig auszubauen und heute nochmal zu halten. Das zum einen, und dann auch nach der Weihnachtsfeier bin ich verschiedentlich angesprochen worden. Das hat mich gefreut, aber ich möchte mich nicht unbedingt mit fremden Federn schmücken. Das Thema und die Gliederung und einige Aussagen der Predigt stammen aus einer Predigt von Wolfgang Nestvogel. Also wie gesagt, ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Ja, aber jetzt wieder zur Predigt. Warum Weihnachten? Habe ich die Predigt überschrieben. Ende 1946 schrieb Wolfgang Borchert ein Theaterstück, ein Drama mit dem Titel »Draußen vor der Tür«. Der Unteroffizier Beckmann, 25 Jahre alt, kommt 1945 nach Stalingrad und russischer Kriegsgefangenschaft mit zerschossenem Knie und von grauenvollen Albträumen geplagt in seine Heimatstadt Hamburg zurück. Er fühlt sich mitschuldig an den zahllosen Kriegstoten. Die Stadt liegt in Trümmern. Beckmanns Frau hat einen anderen Mann und sein einjähriger Sohn ist Opfer eines Bombenangriffs geworden. Beckmanns Selbstmordversuch scheitert. Die Elbe will ihn nicht. Sie wirft ihn in Blankenese wieder zurück an den Strand. Beckmann hat alle Hoffnung verloren. Alle Türen haben sich vor ihm verschlossen. Er steht draußen vor der Tür. Ich bin nur ein schlechter Witz, den der Krieg gemacht hat. Alle Türen sind zu, deshalb stehe ich draußen. Er weiß nicht, wie er allein mit seiner Schuld und seiner Vergangenheit leben soll. Er sieht keinen Ausweg und fleht vergeblich um Antworten. In der letzten Szene dieses Dramas richtet er seine ganze Wut und Verzweiflung gegen Gott. Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Als du meinen kleinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, von einer brüllenden Bombe zerreißen liest? Nein, richtig, du hast es ja nur zugelassen. Gott, deine Stimme ist leise geworden, zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören. Er höhnt nur noch Gott und am Ende stirbt er einsam draußen vor der Tür. Interessant ist, dass Wolfgang Borcher die Uraufführung seines Dramas nicht mehr erlebt hat. Er ist kurz vorher verstorben. Die Umstände, die Wolfgang Borcher in seinem Drama beschreibt, haben sich seit dieser Zeit nicht verändert. Im Gegenteil. Die Situation auf der Welt hat sich weiter verschlechtert. Es gab noch nie so viele Kriege und Konflikte auf der Welt wie in der jetzigen Zeit. Und aktuell befinden wir uns mittendrin in diesen Konflikten. Sie haben uns auch hier in Deutschland erreicht. Auch die Menschen waren noch nie so ziellos und unglücklich wie heute. Und interessanterweise sind die meisten unglücklichen Leute in wohlhabenden Ländern zu finden, so wie bei uns in Deutschland. Die Zahl der psychisch kranken und der seelisch kaputten Menschen, die hat sich vervielfacht. Der liebe Gott ist zwar in vieler Munde, aber insgeheim fragen sich die Menschen, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? War die Diagnose Krebs Ausdruck deiner Liebe? Als mein Mann mich verließ, meine Frau mich verließ, war das deine Liebe? Als ich meine Arbeit verlor, als mein Mann starb? Ich hatte eine Bekannte in Marbach, deren Mann war verstorben. Bei ihren Enkeln gab es Probleme. Ich habe sie dann jahrelang zu Weihnachten besucht, um Kalender zu verteilen, und dann kamen wir ins Gespräch. Und ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Situation erinnern. Inge hat es anders in Erinnerung als ich. Irgendwie kamen wir darauf zu sprechen, entweder wusste sie dieses Zitat aus der Bibel oder ich hatte es ihr gesagt, wen der Herr liebt, züchtigt er. Ihre Antwort darauf war, er könnte jetzt langsam mal aufhören, mich zu lieben. Ja. Kommen uns in unseren christlichen Kreisen nicht auch gelegentlich solche Gedanken, wann warst du eigentlich lieb, lieber Gott? Und was haben wir dem entgegenzusetzen? Wir feiern heute zwar regulären Sonntagsgottesdienst, weil eben Sonntag ist und hier sonntags um 10 Uhr Gottesdienst ist, aber rein zufällig ist heute auch der erste Weihnachtsfeiertag. In den brüderlichen Gemeindekreisen und auch gelegentlich bei uns hat man Probleme mit diesem Fest. Wir wissen tatsächlich nicht, wann der Herr Jesus geboren wurde, ob es der 24.12. war. Die Bibel schweigt über ein konkretes Datum. Sie berichtet, dass es eine Volkszählung gab zu dieser Zeit. Und die hat auch tatsächlich stattgefunden, denn außerbiblische Quellen berichten ebenfalls von dieser Volkszählung. Und ob es aber mitten im kalten Winter noch dazu zur halben Nacht gewesen war oder ob dazu leise der Schnee gerieselt hat, das wissen wir alles nicht. Aber diese Volkslieder, diese Kultur, die hat sich in unseren Köpfen festgesetzt. Und natürlich hat man diesem Fest, was in dieser Zeit gefeiert wird, nämlich die Wintersonnenwende, diesem heidnischen Fest hat man versucht, einen christlichen Anstrich zu verpassen. Und eigentlich habe ich mir gedacht, wenn es dieses Weihnachtsfest nicht gäbe, natürlich nicht in dieser Ausprägung, wie es momentan um uns herum gefeiert wird, müssten wir eigentlich Weihnachten erfinden. Denn Gott hat seinem Volk Israel schon Feste und Festzeiten verordnet, damit sie sich eben an ihn erinnern, an gewisse Dinge. Ob wir dann Weihnachten im Dezember gefeiert hätten oder im Juni oder Juli, ist eigentlich wurscht egal. Aber eigentlich hätten wir Weihnachten erfinden müssen, damit wir die frohe Botschaft von seiner Menschwerdung weitersagen können. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, der ganzen Welt zu verkünden, was Weihnachten wirklich beinhaltet. Euch ist heute der Retter geboren. Gott wurde Mensch. Er hat sich seiner Geschöpfe angenommen. Nutzen wir doch die jährlich wiederkommende Gelegenheit einer gefühlsdusseligen, orientierungslos gewordenen Menschheit, die frohe Botschaft zuzurufen, Gott hat seine Geschöpfe nicht vergessen. Er hat sich ihnen zugewandt. Er hat Wohnung unter ihnen genommen. Er ist umgezogen vom Himmel auf die Erde. Und das ist der erste Punkt der Predigt. Gott zieht um. Dass Gott auf die Erde kommen würde, haben Propheten bereits viele Jahrhunderte vor diesem Ereignis angekündigt. Jesaja hat geschrieben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Er ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Hier erfahren wir Unglaubliches, wir erfahren Staunenswertes über dieses Kind, das einmal geboren werden sollte. Es hat unfassbare Namen. Dieses Kind heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Aber es hat nicht nur unfassbare Namen. Ein anderer Prophet, der etwa zur gleichen Zeit wie Jesaja lebte, der Prophet Micha, kündigte sogar den Geburtsort an. Und er gab auch Auskunft über die Herkunft dieses Kindes. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und jetzt, wo kommt er her? Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dieses Kind kommt von urdenklichen Zeiten her. Es hat existiert schon in der Ewigkeit. Alle, die diese Texte kannten und auf dieses Ereignis warteten, wussten ganz genau, dass dieser König, dieser Fürst des Friedens, dieser wunderbare Ratgeber, dieser starke Gott, dass in diesem Herrscher sich Gott selbst der Menschen annehmen würde. So warteten sie jahrhundertelang auf die Verwirklichung dieser Verheißungen. Und dann, irgendwann, Paulus formuliert es in einem Brief an eine Gemeinde in Galatien, und als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter Gesetz getan. Dieses Kind da in der Krippe zu Bethlehem war Gottes Sohn. Ja, in diesem Kind kam Gott selber zur Welt, wie wir aus vielen Stellen der Heiligen Schrift wissen. Was Wolfgang Borchert in seinem Drama schildert, ist in gewisser Weise auch die Situation Gottes. Als er auf seine von ihm geschaffene Welt kam, steht er draußen vor der Tür. Die Schrift sagt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Schon als seine Eltern einen Platz suchten, wo ihr Kind zur Welt kommen sollte, mussten sie ihn in eine Krippe legen, denn in der Herberge war kein Raum für sie. Wir sehen also, dass dieser Umzug tatsächlich stattgefunden hat. Er ist uns gut überliefert in historischen Dokumenten. Ein Arzt, ein Wissenschaftler hat alles sorgfältig recherchiert und ist einem guten Freund geschrieben. Und dieser Bericht liegt uns heute noch vor. Es ist das Evangelium nach Lukas. Und Paulus schreibt einer Gemeinde in Philippi einen Brief. Auch der ist historisch belegt. Und dort schreibt er, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war und auf einer Stufe mit Gott stand, hielt nicht fest, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts, verzichtete auf alle seine Vorrechte und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wolfgang Borchert lässt seine Gedanken in diesem Beckmann zum Ausdruck kommen. Aber welche Vorstellungen hat er von Gott? Welche Vorstellungen hat Beckmann von Gott? Hätte er Gott das so etwas zugetraut? Hätten wir das Gott zugetraut? Welche Vorstellungen haben wir von Gott? Hätten wir ihm zugetraut, dass er einmal selber auf die Erde kommen wird, um sich seiner Geschöpfe anzunehmen? Dass er in den Schmutz und in den Dreck dieser Welt kommt? Ich meine nicht so sehr den physischen Schmutz und den Dreck, sondern mehr den psychischen, den seelischen Dreck, in die Sünde, in die Unterdrückung, dass er in den Krieg kommt, in die Vertreibung, in all diese, in dieses Elend und in diese Not. Wo in aller Welt gibt es einen Gott wie diesen? Alle anderen Wesen, die sich Gott nennen oder nennen lassen, thronen auf irgendwelchen hohen Bergen, auf dem Olymp oder sonst wo, oder in Tempeln mit goldenen Dächern, während um diese Tempel herum die Menschen verhungern. All diese Götter kümmern sich einen Dreck um die Menschen. Im Gegenteil. Wenn die nicht spuren, wenn sie ihnen nicht opfern und ihnen ihre Gaben bringen, oft von dem, was sie sich vom Mund abgespart haben, was sie dringend zum Leben bräuchten, wenn sie diesen Göttern das nicht bringen, dann drohen diese Götter mit Dürre, mit Missernte, mit Hunger, mit Sturm und Zerstörung, mit Krankheit und Leiden. Wo in aller Welt gibt es einen Gott wie der Gott der Juden und der Gott der Christen? Den lebendigen, wahren Gott, der sich seiner Geschöpfe annimmt, der seine Geschöpfe liebt. In einer Behinderteneinrichtung sprach man über dieses Thema, über diesen Gott. Man hatte den Kindern versucht zu veranschaulichen, dass Gott ja eigentlich alles hatte, was er brauchte. Er war sich selbst genug. Er nennt sich El Shaddai, das heißt der Vollkommene, der sich selbst Genügende. Dieser Gott brauchte nichts mehr. Er wurde von Engelwesen bedient, lebte in einer Umgebung, die wir uns im Traum nicht vorstellen können. Und man fragte diese Kinder nun, was könnte Gott gefehlt haben, dass er zu uns auf die Erde kam? Nach einer längeren Pause der Stille und des Nachdenkens meinte dann ein Mädchen, er wollte unsere Herzen haben. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Gott klopft an. Ja, dieser Gott ist auf die Erde gekommen und sucht nun eine Wohnung. Er sucht eine Wohnung in einem der Herzen, die ihm noch fehlen. Er will nicht außen stehen bleiben. Er will nicht draußen vor der Tür stehen. Er will höchstpersönlich in dein Leben kommen. Gott klopft an. Hast du dir schon einmal vorgestellt, was passieren könnte, wenn Gott in dein Leben kommt? Wenn Gott in dein Leben kommt. Das wäre doch der Hammer, wenn Gott in deinem Leben wirken könnte. In deine Sorgen, in deine Krankheit, in deine Kämpfe, in deine Streitigkeiten, in den Zoff mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Nachbarn, in den Streit mit deinem Ehemann, mit der Ehefrau, mit der Schwiegermutter und den Kindern. Und du weißt eigentlich ganz genau, dass da was nicht in Ordnung ist und willst deshalb Gott außen vor lassen. Es geht ihn nach deiner Meinung nach nichts an. Er soll sich da raushalten. Du willst das selber erledigen. Es wäre dir peinlich, wenn du vor Gott mit diesen Dingen erscheinen müsstest. Du willst das selber erledigen, du willst das selber in Ordnung bringen. Aber wie lange versuchst du das schon? Ohne Erfolg. Und warum? Weil du es alleine versuchst, weil du mit im Spiel bist. Denn du bist auch nicht besser als dein Arbeitskollege oder dein Ehemann oder dein Nachbar. Du kämpfst mit den gleichen Schwächen wie deine Kinder und deine Schwiegermutter und deine Vorgesetzten. Du bist auch nur ein sündiger, fehlbarer Mensch. Wir haben vor der letzten Sonntag in der Predigt von Mike gehört, dass wir zuerst nach dem Balken in unserem Auge greifen sollen, bevor wir den Splitter in dem Auge des Nächsten zu entfernen versuchen. An allen Fronten unseres Lebens, an der Vorderfront, an der Rückfront, klopft Gott an und will einziehen. Wir haben vorhin gesungen, lasst uns all zum Kripplein eilen, seht das Wunder, das geschah. Heut will sich der Himmel teilen, Gott wird Mensch, Halleluja. Das singt sich gut und es hört sich gut an und es ist eine schöne, tolle Melodie. Aber spricht uns das auch an, der Text? Glauben wir das? Dummes Zeug, religiöse Träumerei, spottet der Zweifel. Alles nur Tradition, murmelt die Gewohnheit. Zu schön, um wahr zu sein, seufzt die Resignation. Und wenn es doch möglich wäre, fragt die Sehnsucht. Und wenn es doch möglich wäre, Gott klopft an. Wie kann das aber funktionieren? Wie kann ich Kontakt mit dem Kind in der Krippe bekommen? Wie das damals die Hirten auf dem Feld die Möglichkeit hatten, oder wie die Magier, die aus Babylonien kamen, wie die Weisen aus dem Morgenlande. Wie kann ich Kontakt zu diesem Kind bekommen? Ihr Lieben, wir wissen, dass nach Weihnachten, nach diesen ersten Weihnachten, dass danach die Geschehnisse und die Geschichte mit diesem Kind weiterging. Die Menschen hatten sich von Gott losgesagt, sie wollten sein wie er, wie Gott. Sie wollten von ihm nichts mehr wissen und verfielen in ihrer vermeintlichen Weisheit in Torheit und in Sünde. Daraus gab es keinen Weg zurück zu Gott. Kein Opfer, kein Lösegeld, keine gute Tat, Keine Religion konnte irgendwie, nicht die kleinste Sündenschuld tilgen. Der Psalmist, der wusste das bereits, als er schrieb, niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig. Der Psalmist kennt aber auch den Lösungsweg, den Ausweg aus dieser Situation. Er schreibt, Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols. Und so macht es sich Gott auf, den Menschen zu erlösen. Jesaja schreibt, und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote oder Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Gott hat die Errettung seiner Menschen, hat die Rettung der Menschen zur Chefsache erklärt. Er sandte keinen Boten, keinen Engel oder irgendwelche Propheten. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. Er, der Herr Jesus, der die Ausstrahlung seiner Gottesherrlichkeit und Abdruck seines Gotteswesens ist. Und wie hat er diese Erlösung bewirkt? Das soll uns eine andere Geschichte deutlich machen, die Wolfgang Nestvogel auch in seiner Predigt erzählt hat, aber deren Autor unbekannt ist. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Und sie empörten sich. Wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht Gott schon vom Leben? Was versteht Gott schon von unserem Leiden? So schimpfte ein Mädchen und zeigte seine eintätowierte Nummer aus dem Konzentrationslager. Und ein farbiger junger Mann ruft aufgeregt, gelyncht wurde ich, nur weil ich schwarz war. In Sklavenschiffen hat man uns erstickt. Und überall auf der Ebene wurden jetzt die Stimmen laut. Jeder richtete Klage an Gott, weil er das Böse und das Leid auf der Welt zugelassen hatte. Wie gut hat es doch Gott im Himmel, in seiner Schönheit und in seiner Heiligkeit zu wohnen. Konnte Gott sich überhaupt vorstellen, was wir Menschen auf der Erde erdulden müssen? Und dann bildeten sich Gruppen und jede wählte einen Sprecher. Und immer war der Sprecher der Gruppe der, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Farbiger, ein Inder, eine uneheliche Mutter, ein Krebskranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Lager in Sibirien. Und alle waren sich darüber einig, dass Gott, bevor er sie richten dürfte, selbst erstmal die Leiden erdulden sollte, die sie erduldet hatten. Und dann lautete ihr Urteil. Ja, Gott soll dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, als Mensch. Und er soll hier auf der Erde unter ganz bestimmten Bedingungen leben. Er soll als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt soll zweifelhaft sein. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Beschuldigungen angeklagt und von einem voreingenommenen Gericht vernommen werden. Er sollte von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte Gott erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von den Menschen zu sein. Gott sollte erfahren, was es bedeutete, gequält zu werden und dann zu sterben. Und das sollte bitteschön in aller Öffentlichkeit geschehen, und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. Und dazu sollte eine riesige Menge von Zeugen geben. Und während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündigte, erhob sich ein großes Raunen in der riesigen Menschenmenge. Und als der Letzte gesprochen hatte, folgte ein langes Schweigen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen leise fort. Und niemand wagte mehr zu sprechen. Jeder war sich seiner Sünde bewusst. Denn plötzlich merkten sie alle, Gott hatte diese Strafe in der Gestalt seines Sohnes schon längst auf sich genommen. Er hatte all das ertragen und erduldet. Und Weihnachten, die ersten Weihnachten, war der Anfang dieses Erlösungsplanes, dieses Leidensweges, dieses Opfers mit einem makellosen, perfekten Opferlamm, das Karfreitag am Kreuz von Golgatha endete. Wir hatten die Frage gestellt, wie das funktionieren kann, dass wir Kontakt zu diesem Kind in der Krippe bekommen, von dem wir jetzt wissen, dass es der menschgewordene Gottessohn ist, war und ist. Und das ist der dritte Punkt. Gott fordert Einlass in dein Leben. Lass Gott in dein Leben kommen. Wie das geht? Johannes weist es in seinem Evangelium, weist uns in seinem Evangelium klar den Weg. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Wir sind nicht automatisch Kinder Gottes, egal wie wir glauben, diesen Status erlangt zu haben. Im Büro kam einmal das Gespräch in irgendeiner Art und Weise darauf und dann sagte eine Kollegin, wir sind doch alle Kinder Gottes. Sagte ich, ich muss Sie leider enttäuschen, ich muss Sie korrigieren. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes sind wir nicht automatisch. Erst wenn wir ihn aufgenommen haben, dann können wir Kinder Gottes sein. Um Gottes Kind zu werden, müssen wir ihn in unser Herz aufnehmen. Und wie das geht, hat Johannes auch festgehalten. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bin ich bereit, diesen Retter bei mir einziehen zu lassen, der die Wohnung sucht? Bin ich bereit, ihm mein Herz als Wohnung zur Verfügung zu stellen? Bin ich bereit, alles, was mir bisher Heil und Erlösung versprach, aufzugeben und meine Hoffnung allein auf den Herrn Jesus und auf sein vollbrachtes Opfer am Kreuz zu setzen? Bin ich bereit, mich auf dieses Glaubenswagnis einzulassen? Und ich darf die Geschichte nochmal erzählen jetzt. Wir hatten vor Jahren einen Büroausflug in die Rhön und das Ziel war die Steinwand. Und der Clou dieses Büroausfluges war, dass man sich von der Steinwand abseilen lassen konnte. So 20, 30 Meter hoch, das sind 10 Meter hier, gell? Oder die Höhe? Nee, bis oben zur Decke? Also dreimal so hoch ist die Wand da oben, da in Steinwand. Und dann nahm man da Aufstellung und da stand eine Frau vor mir, ich kam so einen Gurt an und nahm ich an Seil, so, und jetzt stand ich vor diesem Abgrund. 30 Meter hinter mir, wupp, geht's so. Und du musst dich in dem Moment fallen lassen. Ja, und das ist mir dann bewusst geworden, das ist ein ganz tolles Bild für das Glaubenswagnis. Ja, dich in den Moment fallen zu lassen, wo du noch nicht genau weißt, hält dich dieses Seil, was da vor dir ist, was da irgendwo ist. Ja. Aber dieses Bruchteil von einer Sekunde, dann weißt du es, es hält. Und so ist es auch mit dem Glauben. Bist du bereit, dieses Glaubenswagnis einzugehen? Das aufzugeben, was dich bisher vermeintlich hält und dich in dieses Seil des Glaubens hineinfallen zu lassen und dann festzustellen, es hält, es trägt. Und ich weiß noch, wie ich dann voll Lust und Wonne mich diese Wand hinabfallen lassen durfte. Immer, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das Seil hat gehalten. Es hat mich gehalten. Bin ich bereit, alle meine Anstrengungen, Gott zu gefallen, aufzugeben? Und wenn du bereit bist, dann wird die Weihnachten, diese Weihnachten, dich zum Wendepunkt, zum Wendepunkt in deinem Leben. Denn dann ist heute für dich der Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Amen.